Wir sind heute auf dem Betrieb von Josef und Christina Neuhold in St. Veit in der Südsteiermark. Denn am Hof wird ein innovativer Schweinemastbetrieb geführt. Und speziell da schauen wir heute hinein. Herzlich willkommen beim Podcast AgrarScience Wissen kompakt der Habergefahrung per Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und schön, dass Sie wieder zuhören und zusehen. Seit 1995 bildet die Direktvermarktung über Jagerssteirerei den Schwerpunkt der Arbeit am Betrieb Neuhold. Das Wort Jager stammt vom Vulgonamen der Familie Neuhold. Und die Namensschöpfung Steirerei ergibt sich aus der steirischen Vielfalt im Betrieb und in der Direktvermarktung. Es gibt sehr viele Zusatzprodukte, die aus der südsteirischen Region mit angeboten werden auf eurem Hof und Betrieb. Gemeint ist dabei zum Beispiel die eigene Fleischerei und die Bäckerei, aber auch die Konditorei, Käserei, Imkerei, Schnapsbrennerei, Weinerei und vieles mehr. Zusätzlich am Betrieb der Familie Neuhold gibt es auch eine Forstwirtschaft, einen Ackerbau und ihr gewinnt auch Energie aus der Sonne. Lieber Josef, du bist sehr viel beschäftigt, gerade jetzt nach der Osterzeit in deiner Urlaubswoche. Ich sage danke, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen und dass du uns mitnimmst in den Schweinestall hinein und uns ein bisschen erklärst, warum ihr diesen Weg gegangen seid, warum gerade der Stall so gebaut wurde, wie er gebaut wurde, wie der Bauprozess verlaufen ist. Das war ja nicht einfach. Mhm. Danke, dass wir da sein dürfen und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Ich möchte mich recht herzlich bedanken und freut mich sehr, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Also wie gesagt, ja, ich bin Josef Neuhold, wir sind da in St. Nikolai ab Draslich in der Südsteiermark und ja, wir werden heute ein bisschen über unseren Betrieb erzählen.
Josef, schauen wir vielleicht ein bisschen zurück in die 90er Jahre. Da habt ihr ja besondere Schritte am Betrieb gesetzt. Es hat ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Vielleicht erzählst du ein bisschen von deiner Ausbildung her, warum bist du so in die Direktvermarktung zum Beispiel hineingekommen?
Also ich habe nach dem Gymnasium die Land- und Forstwirtschaftliche Fachschule in Hafendorf gemacht. Okay. Das war der Zweitberuf Betriebsschlosser. Ja, wie gesagt, die Schule hat mich schon sehr geprägt, weil wir da in verschiedene Bereiche hineingeschnuppert haben. Wir haben da Mauern gehabt, Zimmerei, also Fleischerei, alles quer durch die Bank, Landtechnik, Schlosserei, Schmiede. Und das war schon für mein ganzes Leben eigentlich schon sehr prägend, muss ich sagen. Auch der Direktor war damals schon sehr vorausdenkend.
Was war das Vorausdenkende?
Ja, gemeint, dass die Partnerin, die immer aus der Landwirtschaft kommen wird, die wird vielleicht eine Krankenschwester sein oder Lehrerin. Wir haben in der Schule Kinderwickeln gemacht, wir haben Kochen gelernt, wir haben ein bisschen Wäschewaschen gelernt.
Und du hast auch kommunizieren gelernt mit jemandem, der nicht in der Landwirtschaft ist, oder?
Ja, richtig. Und dadurch war auch die zweiberufliche Ausbildung der Betriebsschlosser. Mhm. Der Direktor war ein bisschen ein Querulant, muss ich sagen. Der hat sich da mit der Politik ein bisschen angelegt, was für die Schule nicht so gut war, aber für uns schon gut. Okay. Wir haben viel selber müssen machen in der Schule. Wir haben die Werkstatt selber gemauert. Wir haben eine Zimmerei gehabt dabei. Also wir haben da sehr viel selber gemacht. Okay. Andere Schulen, die was da vielleicht ein bisschen mit der Politik besser sich einig waren, die haben viel hingestellt gekriegt. Mhm. Und das war für uns aber sehr gut für die Ausbildung. Ja, richtig. Und das haben wir dann eigentlich im Betrieb jetzt immer wieder selber genutzt und selber viel gebaut, mitgearbeitet. Und das ist dann schon wichtig, wenn man was macht und Handwerkersicht, da hast du ein bisschen Ahnung davon und dann musst du ein bisschen aufpassen. Ne?
Wie so abläuft. Wie bist du in die Direktvermarktung reingekommen?
Ja, und ich sag, dort haben wir mit Fleisch angefangen. Wir haben einen kleinen Betrieb damals gehabt. Wir haben 13 Hektar Nutzfläche gehabt, 40 Zuchtzaun und die Schweinemast dazu.
Das heißt, ihr wart ein geschlossener Betrieb?
Ja, richtig. Ihr
habt standardmäßig produziert?
Genau, also wir haben die Schweine dann an den Schlachthof verkauft. Mhm. Aber ich wollte dann eigentlich schon zu Hause bleiben. Ich wollte nicht wohin arbeiten gehen. Ich wollte im Vollerwehr bleiben.
Und das ist dann schon ein bisschen enger geworden, ja, sozusagen, da muss man sich was überlegen.
Ja, und der Direktor hat immer gesagt, man muss das Produkt weiter veredeln, dann kann man halt mehr Wertschöpfung lukrieren. Und dadurch sind wir dann in die Direktvermarktung eingestiegen.
Okay.
War da zur damaligen Zeit eigentlich ein relativ guter Schweinepreis. Mein Vater war auch nicht mehr der Jüngste, aber er hat immer mitgemacht und gesagt, er hat mich unterstützt. Er hat gesagt, in der Richtung können wir was weitermachen. Und dann haben wir halt dann schon langsam angefangen, in die Direktvermarktung einzusteigen. Und dadurch ist es auch gelungen, dass ich da seit der Schulzeit eigentlich im Vollerwehr bin. Wir haben dann, also,
Wie war der Einstieg in die Direktvermarktung? Wo hast du da begonnen?
Ja, es war zuerst, wir haben auch viel Lehrgeld gezahlt. Mein Vater hat einen Jagdkollegen gehabt, der ist damals am Kaiser-Josef-Platz gestanden in Graz. Das war eigentlich der Bauernmarkt, was man überall kennt. Und ja, wir sind dort hingefahren und haben gefragt, ob wir einen Stand aufmachen können. Und der hat gesagt, ja, kommt's noch gleich. Aber wir waren eigentlich da ein bisschen zu unerfahren, haben die falschen Produkte gehabt, haben eine ganz schwierige Anfangsphase gehabt.
Was heißt falsches Produkt?
Ja, es war damals schon, dass man die Produkte weiterveredeln soll. Also nicht nur halbfertig oder roh, sondern schon fürs Grazer Publikum schon gekochte Ware oder Fertigprodukte. Es ist nicht so wie zur heutigen Zeit, es ist noch extremer, dass man noch fertige Produkte machen muss. Aber damals haben wir halt nur mit Sölchwürstel gesöchten und Brot angefangen. Und das war ziemlich eine schwierige Zeit, muss ich sagen. Aber wir haben dann viel gelernt daraus. Und dann hat es sich ergeben, dass da in Leibniz ein Stand zur Verfügung gestanden ist, der schon relativ gut gelaufen ist. Und da hat der Vorgänger, der ist in Pension gegangen und hat uns gesagt, was wir für Produkte brauchen. Und dann haben wir mit dem angefangen. Und das war eigentlich dann der Einstieg. Das war ein Getränkemarkt. Dort ist das Geschäft dann wirklich richtig schon mal gut gegangen und haben gesehen, da kann man was verdienen.
Okay.
Und dadurch, dass ich in der Obersteiermark Schule gegangen bin, habe ich einfach die gelben Seiten hergenommen. Getränkemarkt in der Obersteiermark, habe ich gedacht, haben wir einen in Knittelfeld angerufen. Ja, das wäre für immer gut, wenn wir bei jemandem so einen Stand machen könnten. So der hat dann wieder einen Freund gehabt in Leoben, auch einen Getränkemarkt. Der hat gesagt, ich hätte das auch gern. Und dann haben wir gleich mal drei Standorte gehabt. Und die Untersteiermark ist schon eigentlich die Hofburg der Direktvermarkter gewesen. Da war die Obersteiermark noch ein bisschen weniger aufgestellt. Und da haben wir auch eigentlich relativ gutes Geschäft gemacht. Ja, und dann sind wir auf ein Wieselburger Mess gekommen. Entschuldigung, da war vorher noch. Haben wir probiert. Wir haben gedacht, wenn die Kunden nicht zu uns kommen, dann fahren wir zu den Kunden hin, weil wir da
Hauszustellungen
oder? Ja, genau, ein bisschen abgelegen sind. Und bei uns eigentlich früher jeder seine Schweindel selber gehabt hat, sein Fleisch selber gemacht hat, also, und wir sind von Graz, Leibniz relativ weit weg. Jetzt haben wir gedacht, wenn der Kunde nicht zu uns kommt, dann fahren wir zum Kunden hin. Dann haben wir eigentlich den ersten mobilen Verkaufswagen selber gemacht, da haben wir einen VW-Bus umgebaut, haben wir eine Vitrine eingebaut und dann sind wir mal in der Obersteiermark rundherum gefahren und das hat sich dann schon relativ gut etabliert.
Da bist du selber
aus. Ja, genau. Okay. Ich habe ein paar Mitarbeiter gehabt, die sind dann schon.
Das heißt, du hast da schon mit Fremdarbeitskräften?
Ja, da haben wir schon 3-4 Leute gehabt, geringfügige. Mhm. Die sind dann schon bei den einzelnen Standorten gestanden. Und dann sind wir auf die Wieselburger Mess gekommen und da haben wir mit dem ersten Hummer, das ist so ein Verkaufswagenaufbauer, der hat gesagt, wenn du das Produkt halt noch schöner präsentierst, machst du halt noch um 10-20% mehr Umsatz. Mhm. Und dann haben wir das erste Verkaufsmobil gekauft. Ja, und dann, mittlerweile haben wir 6 Verkaufsfahrzeuge.
Und wie viele Leute hast du?
Haben wir 28 Mitarbeiter. Ja, also mit der Landwirtschaft und die Direktvermarktung. Also in der Landwirtschaft haben wir nur einen Mitarbeiter, aber der Rest ist alles in der Direktvermarktung. Okay. Wir haben 6 Verkaufswagen. Dann haben wir im Murpark ein Geschäft in Graz. Mhm. In Heiligenkreuz haben wir Fleischerei übernommen. Und ja, den Hofladen haben wir da.
Und wie ist denn das? Haben die Grazer ein anderes Bedürfnis nach Produkten, wie wenn du in die Obersteiermark
fährst? Ja, auf jeden Fall. Also der Grazer, erstens gibt es ja viele Singles oder kleine Haushalte. In der Obersteiermark gibt es schon auch größere Familien, aber was sich auch schon langsam ein bisschen ändert. Und da wird halt in der Obersteiermark, der kauft ein, zweimal der Woche ein und der Grazer kauft jeden Tag einen. Mhm. Also wenn wir hinkommen, kauft ein bisschen was bei uns. Nächsten Tag geht er halt in irgendein Lebensmittelgeschäft oder zu einem anderen Bauernmarkt. Es ist halt ein anderes Publikum. Und auch mehr Fertigprodukte, wo in der Obersteiermark oder im ländlichen Bereich noch mehr selber gekocht wird. Mhm. Und im städtischen Bereich eher fertige Produkte.
Das heißt, das Paare ist eigentlich im Blick.
Ja, genau. Es hat sich ja sehr verändert. Also, wie gesagt, am Anfang haben wir viel halbfertige Produkte gemacht und mittlerweile machen wir Essen im Glas. Also ganz Fertigprodukte, die Ware wird aufgeschnitten auf Kartons. Und ja, auch für die Gastronomie ist ein großer Kunde von uns. Und das ist eigentlich auch sehr gut mit der Zusammenarbeit mit jungen Köchen, muss ich sagen.
Okay.
Die geben uns immer Tipps.
Wie kommst du auf Essen im Glas? Was war da der Auslöser? War das deine Frau, die gesagt hat, jetzt machen wir Essen im Glas?
Oder? Ja, es ist schon, wir machen viel zusammen. Also mit der Frau und wir und auch mit den Mitarbeitern. Ne? Du hörst das auch wieder, Feedback für die Kunden, was die Leute haben wollen. Mhm. Und dann gibt es immer jeden Freitag, wenn unsere Fahrer heimkommen, am Abend, Jausen, da setzen wir uns zusammen und wird geredet über die ganze Woche. Und da hört man eigentlich, was der Kunde dann haben will. Oder die Leute sagen zu uns, das fällt in euch ein Produktsortiment, das könnte man da dazu nehmen und dann probieren wir es einfach. Wir haben schon viel probiert, mit vielen Sachen mit aufgehört, aber viele Sachen auch weitergezogen. Ne? Mhm. Und wenn man es nicht probiert, kann man es nicht wissen, ob es nicht geht. Ne? Ja. Und das ist eigentlich das Interessante bei unserem Beruf, oder? Dass man, wenn man eine Idee hat, dass man es gleich umsetzen kann, wenn man will. Ja. Dass man keinen fragen muss, oder man klärt das schon intern ein bisschen ab, aber man versucht es immer innovativ zu sein und neue Produkte zu kreieren und nie stehen bleiben eigentlich. Ne? Das soll man den Bereich gar nicht, im Kernbereich wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber da muss man halt auch innovativ sein. Und wie gesagt, der Koch oder die Köchin fragen uns, ich habe nächste Woche, hast du irgendeine Idee für uns, was machen wir? Und das, wenn man selber immer gefordert, dass man was Neues macht, okay. Und dann verkauft man es wieder auf die andere Seite mit. Ja, und das Essen im Glas ist eigentlich gekommen. Wir haben vor etlichen Jahren weg vom Plastik. Wir haben die ganzen Aufstriche alles im Plastik gehabt. Mhm. Und da wollten wir auch innovativ sein oder nachhaltig. Und da sind wir alles auf Gläser umgestiegen dann. Ne? War am Anfang für die Leute ein bisschen eine Umstellung. Erstens war es teurer. Mhm. Teurer, die Gläser werden zurückgebracht. Für uns war es ein großer Aufwand, weil man dafür Lagerkapazitäten braucht.
Reinigen,
ja, genau. Und ja, dann die Haltbarkeit. Das war ja zuerst im Plastikbecher ein bisschen einfacher wie im Glas. Dass wir da, aber mittlerweile haben wir das gut im Griff, muss ich sagen.
Gratuliere, ja. Das ist toll. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen in Schweinestall langsam reingehen, mhm. Was war dann eigentlich der Auslöser, dass du sagst, ich baue einen besonderen Schweinestall und ich gewinne sogar Preise damit? Weil das war ja dann auch der Fall. Also ja. Steigen wir mal ein bisschen ein in den... Wie viele Schweine hast du insgesamt jetzt zurzeit? Vielleicht sagen wir ja, das einmal.
Wir haben
Mastplätze zurzeit. Ja,
wir haben am Hof 1400 Mastplätze auf einem konventionellen Stallbereich, also Vorspalten, das ist aber ein Warmstall. Mhm. Den haben wir 2006 gebaut. Und okay. Ja, und dann war es immer ein bisschen, also direkt vom Markt mit Massentierhaltung und Anführungszeichen, nicht? Weil beim Konsumenten teilweise oder bei die VGD oder VGO, wie die ganzen NGOs heißen, ist halt alles, was ein paar hundert Schweine schon sind, eine Massentierhaltung, obwohl es eh ein Blödsinn ist. Ne? Aber dann haben wir auswärts einen Grund gekauft. Ich meine, das hat sich damals, war das wirtschaftlich sehr gut, was wir jetzt, der konventionelle Stall, haben wir auswärts einen Grund gekauft, wollten wir eigentlich noch einen Stall bauen. Wir haben gedacht, das läuft gut. Ja, das war dann 2010, wenn wir den Grund gekauft haben, und dann haben wir gleich eingereicht, einen Stall, auch wieder mit 1200 Mastplätze. Aber dann haben wir halt massiven Widerstand gehabt von VGD und andere Tierschützer und so weiter. Ja, und dann haben sie uns das Ganze ein bisschen blockiert und dann haben wir 10 Jahre lang herumdüftelt, Abänderungen vom Plan und immer hin und her. Es ist eigentlich aber nie nichts Gescheites rausgekommen. Im Nachhinein sind wir irgendwie froh, dass es nicht entstanden ist, weil sonst hätten wir wieder so einen Stall, was eigentlich nicht, sage ich jetzt, momentan gesellschaftsfähig ist. Und ja, dann ist Raumberg-Gummstein, der Zenedi und die Firma Schauer an uns angetreten, dass sie wollen da in der Südsteiermark einen Versuchsstall bauen, also einen emissionsarmen Tierwohlstall. Und da haben wir gedacht, ja, wenn die Politik auch dahinter steht, dann werden wir das schon flaut über die Bühne bringen. Ja, hat sich dann wieder ein paar Jahre gedauert. Und dann sind wir von 1200 auf 850 Schweine habe ich reduziert, damit die Emissionen passen, weil es gibt ja keine wissenschaftliche Daten von dem Stall, von der Emission her. Ja, jetzt wollen wir schauen, dass wir mit Abstand zusammenkommen, dass da keine Belästigung entsteht. Und ja, dann haben wir 2020, Gott sei Dank, den Baubescheid gekriegt. Obwohl wir im Vorfeld da 100.000 Euro investiert haben in Gutachten und Rechtsanwaltkosten. Es war schon sehr mühsam, muss ich sagen. Wir wollten eigentlich schon zwischendurch aufgeben, aber weil wir da schon so viel investiert haben, haben wir gedacht, machen wir wenigstens die Baukommission, wenn wir nicht weitermachen, dass die Kinder das einmal bauen können. Aber dann war wieder die Frage, besser wird's nicht, also gleich umsetzen, weil da kommen wieder neue Auflagen dazu und jetzt haben wir dann Gott sei Dank bauen angefangen, weil ein, zwei Jahre später werden die Baukosten explodiert. Mhm. Es war so schon ziemlich teuer, muss ich sagen, aber ein, zwei Jahre später wäre es dann noch teurer gewesen. Ja, und dann haben wir den Stall 2020 in Betrieb genommen.
Mit 850 Mastplätze.
850 Mastschweine.
Das heißt, du kaufst die Ferkel zu?
Ja, wir haben mittlerweile zwei Lieferanten. Der Großteil kommt von einem Betrieb, der ist einen Kilometer von uns entfernt und ein Betrieb, der ist 5 Kilometer von uns entfernt. Da haben wir eine andere Rasse.
Da reden wir nachher noch.
Ja, genau.
Das ist sicher spannend.
Ja, und ja, da haben wir 850 Tiere und davon werden ein Großteil von uns selber vermarktet und ein Teil geht an Einzelhandel.
Okay. Und jetzt schauen wir in den Stall rein.
Ja.
Wie ist der Stall aufgebaut?
Ja, okay. Da gibt es drei Bereiche. Da gibt es innen den Warmbereich, der okay. ist planbefestigt, wird im Winter mit Bodenheizung beheizt.
Okay.
Das ist aber nur bei den Ferkel beim Einstellen, weil wenn es größer sind, dann brauchen sie die Wärme nicht. Nur beim Einstellen, wenn wir reinigen, weil die Ferkel da aus dem Warmstall kommen, versuchen wir, dass das Raumklima am Anfang passt, dass sie nicht verkühlen. Mhm. Und im Sommer wird damit gekühlt, also über Zuluftkühlung wird okay. er stark gekühlt.
Mhm. Und im inneren Bereich ist dann auch eingestreut?
Ja, oder mit Stroh? Wird zweimal täglich eingestreut und da kommt sogar entstaubtes Stroh rein, weil die Entstaubung auch sehr wichtig ist. Da
geht es um die Gesundheit. Ja. Und auch menschlich sozusagen
ja, genau.
für dich auch wichtig?
Oder? Ja, die Strohqualität muss passen. Also das ist für uns auch wieder eine Herausforderung durch den Ackerbau. Früher haben wir nur geschaut, dass das Getreide das optimale Qualität hat. Jetzt muss man auch schauen, dass die Strohqualität passt, weil wir haben da schon Erfahrungen gemacht. Am Anfang haben wir nicht das beste Stroh gehabt. Und dann hat man gleich gemerkt, dass wir Durchfall und andere Schwierigkeiten haben.
Okay.
Also muss die Strohqualität auch top sein.
Das ist auch schon eine wertvolle Botschaft für ja. die anderen sozusagen. Ja, ja. Das heißt, entstaubt, hast du selber eine Entstaubungsanlage?
Nein, das ist von der Firma Schauer, die Stromatik heißt das. Stroh wird, kommt in einen Ballenauflöser, die ganzen Ballen. Mhm. Da wird es gemahlen und entstaubt. Beim Mahlen wird es entstaubt.
Okay.
Mahlen finden wir deshalb wichtig, weil das Stroh aufgespalten wird und auch eine Saugwirkung hat.
Okay.
Damit, wenn es im Innenbereich was passiert, dass es dann die Flüssigkeit aufgenommen wird.
Ja.
Von dort da, ja.
Dann jetzt gibt's dann jede Box hat Auslauf, oder?
Ja, genau. Und freien Zugang ins Freie.
Ins Freie. Freie ist aber überdacht, oder?
Ja, genau.
Vollständig überdacht,
ja.
aber offen, oder?
Offen. Mhm. Nein, es ist schon, doch ist drauf, aber ja. vorne die Front ist offen, ja, genau. Genau. Mhm. Die kann man dann mit Windschutznetz zumachen, wenn es okay. extrem kalt wird oder mhm. Sturm. Nebel ist ein Thema bei uns immer, damit es im Auslaufbereich nicht feucht wird.
Wo wird gefüttert? Draußen oder drinnen?
Draußen.
Okay.
Innen ist eigentlich nur der Ruhebereich. Es soll dort finster kalt werden und ruhig. Mhm. Weil je ruhiger und dunkler das ist, umso besser funktioniert es. Und die Kühlung, sage ich, ist einmal das Nonplusultra für den Stall, weil im Sommer sonst das Ganze kippen würde.
Kippen heißt, erklär das
Kippen. Kippen heißt, dass sie dann draußen schlafen und innen misten, ja, weil es draußen
das
kühler ist.
Passieren.
Ja, genau. Und innen haben wir bei 36 Grad Außentemperatur das Wärmste, war innen 27 Grad war im Stall. Also okay. nur durch die Zuluftkühlung können wir die Temperatur halten.
Wie läuft die Zuluftkühlung technisch?
Ja, das heißt, die Zuluft ist also Unterfluglüftung. Die wird links und rechts die Luft angesaugt.
Okay.
Im Winter wird die Luft umgelenkt. Die kommt hinter dem Kohlbett runter.
Okay.
Das heißt, wird im Unterbereich vorgewärmt und steigt innen vorgewärmt über die Tiere auf.
Okay.
Ist das sehr wichtig, dass nicht die ganz kalte Luft reinkommt. Und im Sommer wird dann die Luft umgelenkt. Also die muss durch das Kohlbett durch. Kohlbett ist wie ein Motorkühler, da rennt das Wasser über die Waben und muss durch den Kohlbett durchgesaugt, ja, richtiger. Mhm. Winter brauchen wir eigentlich keine Ventilation, das ist ein großer Vorteil, weil allein durch die Thermik die Luft im Stall absinkt und im Stall aufsteigt.
Okay.
Also die Luftführung ist da optimal. Mhm. Wir können auch mit sehr niedriger Temperatur fahren, das merkt man den Unterschied, dort fahren wir mit 21 Grad.
Warum fährst du mit niedrigerer Temperatur? Weil eingestreut ist? Oder?
Nein, weil eine langsame Luftgeschwindigkeit da ist.
Okay.
Weil wir beim anderen Stall mit so einer niedrigen Temperatur fahren, müssen wir viel Luftaustausch machen, das wäre Zugluft, mhm. und dann werden die Tiere verkühlen.
Okay.
Und das ist eine besonders emissionsmindernde Maßnahme, die Kühlung, weil kühle Luft halt weniger Emissionen freigibt. Ne?
Okay.
Und der Vorteil ist auch, die Tiere können nicht ersticken in dem Stall. Wenn man Stromausfall wäre, sie hätten ein Futter zur Verfügung für ein paar Stunden in den Futterautomaten. Wasser wäre da, weil ein Ortswasseranschluss ist. Und weil keine Schwerkraftlüftung ist. Sie können ins Freie gehen jederzeit und es allein durch die Thermik immer Frischluft in den Stall kommen. Okay. Ne?
Und dann schauen wir vielleicht in den Fütterungsbereich. Der ist jetzt draußen, oder?
Ja, ja. Im Inneren noch zum Erklären, wie passen die Buchgröße an, die Tiergröße an. Die Wände sind verstellbar.
Nicht die Tiere wandern weiter,
nein,
sondern die Tiere bleiben in einer Bucht.
Ja, immer die ganzen vier Monate. Mhm. Also nur die Bucht wird dann vergrößert.
Okay.
Innen soll nur so viel Platz sein, was sie zum Schlafen brauchen.
Okay.
Sie sind halt sehr soziale Tiere und sie brauchen den Körperkontakt. Also sie wollen richtig zusammenkuscheln.
Mhm.
Und je größer das werden, umso größer wird die Bucht. Da kann man dann selber verstellen. Du siehst dann eh, wie viel Platz da ist. Und dann, je größer das werden, umso weiter, fast mit der Wand zurück. Wir haben auch die Decken, also viel mit Holz gebaut.
Die Wandzug, Richtung. Also
wir vergrößern die Richtung Gang.
Nicht zu der anderen Box, sondern hinten aus.
Ja, richtig, okay. Ja. Wir vergrößern die Bucht, also dass wir mehr Platz dann haben.
Mhm.
Wir haben auch sehr viel mit Holz gebaut, also die Decken ist mit Holz ausgeführt. Da ist uns auch um das Raumklima gegangen, weil Holz da Feuchtigkeit aufnimmt. Wir haben andere Ställe angeschaut, wo es Kondenswasserbilder gegeben hat bei Übergangszeiten. Mhm. Und das ist in dem Stall überhaupt nicht. Und auch vom Schall her, das Holz nimmt den Lärm auf und das ist auch sehr ruhig im Stall. Okay. Also wenn man da reingeht, die hörst nur, die Viecher schnarchen und du siehst, wie sie sich wohlfühlen eigentlich.
Ja, super.
Ja. Und dort, von dort aus haben sie freien Zugang in den Fressbereich. Der ist auch planbefestigt mit einem leichten Gefälle zur Entmistung hin. Dort haben wir jetzt zwei Futterautomaten für die Tiere. Da geht es auch auf Fressplatzverhältnis, weil unsere Tiere jetzt mittlerweile alle mit Langschwanz versehen sind, also nicht kopierte Schwänze haben. Mhm. Wir haben schon früher kopierte auch gehabt, aber jetzt sind wir gerade beim Umstellen auf DW100.
Also Tierwohl 100.
Tierwohl 100 heißt, also Langschwanz, genfreie Fütterung sowieso. Und
größerer Platz.
Ja, genau, mehr Platzbedarf und Kastration oder Narkose. Mhm. Und da ist das Fressplatzverhältnis sehr wichtig, damit kein Stress entsteht, dass jeder einen Zugang hat zu einem Fressplatz. Haben jetzt zwei Automaten. Bei einem Automaten bekommen sie mehr Futter, das Standardfutter. Und beim zweiten Automaten geben wir Beschäftigungsmaterial zum Fressen.
Sind das Pellets?
Kräuterpellets, ja.
Kräuterpellets.
Die kriegen wir aus der Region und die geben wir zusätzlich ein. Also erstens, die Rohfaser brauchen die Viecher, es riecht gut und sie haben immer ständig was zum Tun. Weil wir haben es gemerkt, wenn man Holz aufhängt, das wird mit der Zeit dann langweilig. Das wird einmal anknabbert, aber alles, was jeden Tag wiederkommt, so wie Stroh, ist ein ganz super Beschäftigungsmaterial und die Pellets eigentlich.
Du, die Pellets macht da wer?
Das ist aus Halmrainer Firma. Okay. Die werden der Wiesenkräuter, werden gepresst und in Pellets und über die Spotmix dann täglich eingefordert. Ja.
Und spürst du das auch in der Fleischqualität?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen, ein kompaktes Fleisch ist auch, weil wir auch sehr viel Getreide fordern. Wir sind da beim Genussregion Südoststeirisches Watschwein dabei. Okay. Da ist die Voraussetzung mal 50% Mais und der Rest ist Getreide oder alte andere Alternativen.
Okay.
Wir haben Rapsschrot dabei, genfreien Soja schon 10 Jahre und Mineralstoff, dann haben wir noch ein Digestan-Creme dabei.
Das ist ein Creme-Produkt.
Ja, genau. Mhm. Das sagen wir, das Creme ist Penicillin vom Garten. Also wir geben das vorbeugend, damit wir dadurch haben wir kaum einen Medikamenteneinsatz.
Das heißt, weil der Osterschinken schmeckt schon ohne Creme.
Ja, so ist es nicht. Der Creme können Sie dann schon ersparen.
Und also Fütterung ist ein wichtiges Thema bei dir.
Ja.
Auf der Qualitätsseite schaust du da.
Ja.
Und jetzt gibt es Wasser- und Ausscheidebereich. Wie ist denn das von der Fütterung getrennt draußen?
Ja, also neben dem Fressberg anschließend ist dann der Kotbereich.
Okay.
Das sind Kunststoffspalten. Mhm. Also das ist... Da gehen die Schweine wirklich hin aufs Klo. Das haben wir mittlerweile mitgekriegt, dass die Schweine sehr intelligent sind und dass sie wissen. Ich meine, es gibt immer ein paar Ausreißer bei 800 Viecher, aber im Großteil, sage ich, funktioniert das sehr gut. Die gehen wirklich hin, misten dort. Unter dem Mistbereich, unter den Spalten, ist eine Betonplatte, die ist zur Mitte hin schräg zusammengeführt mit der Harnrinne.
Warum?
Ja, wir machen die Kot-Harntrennung.
Ja. Also, was heißt das?
Das heißt, der Harn kann ständig abfließen, durch in die Mitte, und der Festmist wird mit dem Schraber alle 2 Stunden abgeschoben.
Obwohl das schief ist?
Ja, der Schraber ist dann an den Schrägen angepasst.
Okay.
Und die Urease, wie gesagt, die entsteht da nicht, weil wir den Kot und Harn trennen, und dadurch ist kaum Ammoniakbildung. Ne?
Mhm.
Und der Festmist wird dann, kommt in einen Container, wird kompostiert, und der Harn fließt ständig ab und wird im Harnbehälter dann gesammelt.
Spülst du die Harnrinne in der Mitte? Wird die Wasser gespült?
Nein, gar nicht. Da ist Gummilippen drin, die was dann ständig die Harnrinne säubert.
Auch gereinigt.
Ja, genau. Okay. Da hat es am Anfang auch ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Also da hat die Firma Schauer viel gelernt draus und wir.
Mhm.
Weil dann am Ende ein Rost ist, wo der Harn abfließen muss. Und wenn jetzt sich der Rost verlegt, dann wird der Harn in den Container fließen.
Und dann fängst du
die Dann haben wir dort die Vermischung.
Mhm.
Und dadurch, jetzt funktioniert das aber sehr gut, muss ich sagen. Und der Mist ist ein hochwertiger Dünger, auch wenn man jetzt einen Humusaufbauer wieder im Olimonte ist.
Ja.
Da haben wir einen super Dünger und für den Humus ein optimales Mittel.
Wie kompostierst du den?
Ja, wir mischen den durch. Wir haben einen verfüllten Amiden angelegt und der wird dann dorthin gebracht.
Gibst du da Stroh dazu oder irgendwas?
Ja, das Stroh, was eigentlich im Stall dann anfällt, was die Viecher nicht fräsen oder was dann mit der Zeit, wird die das auch ein bisschen vermollen.
Ja.
Das wird dann einmal der Woche in den Schrapperbereich reinputzt und dann kommt es mit.
Okay.
In den, ja. Aha, aber die Viecher rennen sich selber ein, weil es überall leichtes Gefälle hat. Es ist ein ziemlich hoher Stroh.
Das Stroh ist ja jetzt aber eher innen im Stall. Und
die Viecher nehmen es dann mit aus.
Aha, okay.
Und wenn es innen irgendwo dann eine Verunreinigung gibt, wird das ausgeschmissen und dann mit dem Schrauber ausgegraben. Ne?
Und richtig sauber machst du dann die Box dann wieder, wenn die Partie fertig ist,
oder? Ja, dann wird es komplett gereinigt und neu eingestellt, ja.
Okay. Ja. Wie geht's den Tieren drinnen?
Sau gut. oft denke ich mir, da geht's besser als wie wir, ne?
Okay.
Aber wenn die reinkommen und die schlafen dort und du siehst, wie sie sich ausstrecken und sie wohlfühlen, und da merkt man schon, dass das...
Hast du den alten Stall noch?
Ja, sicher.
Den Betrieb, den
beide.
Anderen?
Ja.
Ich meine, ich sage... Wie geht's denn dir persönlich in den zwei Stallungen?
Ja, es ist halt, obwohl es im Tierwohlstall mehr Arbeit gibt, weil da muss man schon genauer schauen und reinigen, es ist schon von mehr Handarbeit dabei.
Weniger Tiere, mehr Arbeit.
Ja, genau. Aber du weißt, warum du es tust und du siehst, dass die Viecher gut geht. Und mittlerweile war es schon immer so, du denkst, es wird nicht honoriert von Konsumenten. Dann denkst du oft schon, beim anderen Stall habe ich eine halbe Stunde alles fertig. Da brauche ich eigentlich nur Tierbeobachtung machen. Und da hast du wirklich viel Arbeit und wird oft von Konsumenten nicht honoriert.
Das müssen wir jetzt dann eh reden.
Ja, genau.
Weil das ist ein wichtiges Thema.
Aber nur, ich sage, wenn man als Bauer das sieht und das ergänzt, dann wird das andere, wenn du siehst, wie gut es die Viecher geht, dann magst du die Arbeit eigentlich gerne. Nur wenn man glaubt, dass man da jetzt nur wegen dem Geschäft so einen Stall bauen kann, dann ist man auf der falschen Seite.
Was meinst du damit?
Ich meine, du hast nicht den Mehrgewinn oder du musst mir schon ein bisschen, sage ich, dahinter stehen und sagen, das taugt mir, dass die Viecher so gut geht und also, darum mache ich das.
Es wird nicht vollständig abgegolten.
Nein, mittlerweile noch nicht. Aber wir hoffen, dass die Zukunft schon das bringen wird. Ne?
Ja. Der für die Fragen, wie, in welchem Kostenbereich man da oder relativ sozusagen, was ist teurer, wenn ich normal baue oder
bei einem Stall? Ja, ich sage, für den Stall, in dem gleichen Stall hätten wir 1700 konventionelle Schweine unterbringen können und mit dem gleichen Preis. Den gleichen Preis, ja, also da hätten wir mit gleichen Investitionen die doppelten Tiere. Ne? Mhm. Es war damals für die Förderseiten her relativ schlecht unterstützt, eigentlich, muss ich sagen. Weil wenn wir einen anderen Stall gebaut hätten, hätten wir mehr Förderung gekriegt pro Mastschwein als wie für den Stall. Wenn man das umrechnet, hätte ich da 1700 Schweine drin, hätte ich die gleichen Investitionen gehabt und auch die gleiche Förderung. Ne?
Ist das also, pro Kopf gewesen? Oder?
Nein, schon, es ist auf 400.000 deckelt, was eigentlich eh gar nichts ist, denke ich mir, weil man heute im Ortsgebiet kann man kaum noch was bauen.
Ja.
Jetzt muss man aussiedeln. Und wir haben da die ganze Infrastruktur müssen aufbauen. Es war kein Wasser, kein Strom. Wir haben die Silos müssen bauen, wir haben die Güllegrund gebaut, nicht? Also und Stall. Und Weg dazu, also dann braucht man eigentlich schon, wenn man in Zukunft das denkt, muss die Politik da schon ein bisschen das Ganze überdenken. Nicht? Weil ich sage, unter Millionen ist da gar nichts. Nicht? Und ein Stall für 200-300 Schweinl, das baut ich kaum. Hätte noch werden.
Ja,
das ist ein bisschen nicht mehr zeitgemäß, sage ich ganz. Ne?
Was hast du gelernt draus beim Stallbau? Außer diese ganze
Ich sage, du kannst dich auf gute Partner verlassen, auf Ramberg Umstein, auf andere Firmen, die was unterstützt haben, nur auf die Politik nicht ganz, muss ich sagen.
Okay.
Das ist mein
VW.
Ja, ist leider so. Ich meine, sie haben wahrscheinlich die Mittel nicht dazu.
Wie soll die Politik helfen?
Was ja, ich sage, die ganze Fördergeschichte müssen sie da an den Bauern, weil der Konsument allein, wie man jetzt sieht, zahlt es nicht und der Bauer kann es auch nicht zahlen, also allein. Also du musst die Politik das Ganze schon unterstützen, wenn sie das haben wollen. Also muss die Politik da schon ein bisschen den Bauern unterstützen und der Konsument muss auch bereit sein, das Produkt zu kaufen. Ne?
Jetzt gehen wir vielleicht eher ein bisschen auf die Richtung, dass wir schauen, hast du das am Markt dann gespielt, dass du den neuen der Stall ist ja auch sehr, du hast Tierschutzpreise gewonnen und so weiter. Du hast das ja auch nutzen können, oder?
Ja.
In deinem Marketing, oder?
Ja.
Und ist das angekommen?
Ja, ich muss nur sagen, vorher haben wir ja Angst gehabt, dass wir ein bisschen als Tierevermarkt, da hat es oft geheißen, Bauernspezialitäten und Massentierhaltung. Das war nicht ganz konform. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen was anders bauen. Jetzt haben wir den Tierwohlstall gebaut und jetzt ist eigentlich für unsere Konsumenten wieder gekommen. Von dem sind wir ausgegangen, dass ihr einen Tierwohlstall habt. Ne?
Okay.
Wir haben dann ein Hoffest gemacht, haben wir den Stall präsentiert. Mit 800 Leuten sind wir durch den Stall gegangen. Hat es auch bei dem, eine Meinung gegeben von Konsumenten. Die einen waren überglücklich, mir geht's die Viecher gut. Der andere hat gesagt, wenn das Tierwohl ist, wir haben sind die anderen Tiere. Also wir haben, alle kann man nie recht machen. Wir haben auch gesehen, wir haben Fotos gemacht, meine Frau hat Fotos in Facebook gestellt, weil die Viecher, vom Stall ins Freie und haben wir die Rückmeldung gekriegt, die Tiere sind ja noch ärmer, sie sehen ins Freie und können nicht wegrennen. Ne?
Okay.
Also, und ich glaube, das Verständnis von Konsumentenarbeit zur Landwirtschaft ist halt schon sehr gering, weil jeder stellt sich vor, ich glaube, ich weiß nicht, vom Schweine zwei Kühe und ein Händel Und wir haben ich habe Leiter aus, dann ziehe Dirndl gewandt und so leben wir alle. Mhm. Aber dass schon wir Unternehmen sind, dass wir unsere Rechnungen auch zahlen müssen.
Ja.
Und das dass wir ein bisschen, sage ich, Quantität und Qualität haben müssen. Ne? Gut, in der Direktvermarktung, wir haben Gastronomiebetriebe, die was halt immer ihr Fleisch brauchen, jede Woche. Und ich kann mit 50 Schweinen nicht jede Woche 20 Schweine schlachten. Also ich muss schon schauen, dass ich immer ständiger war habe. Und ja, gesagt, und ich finde, dass das der Stall eigentlich alle Konsumenten, Menschen, Meinungen nach entsprechen kann. Weil es ist schon der Unterschied zwischen einem Haustier und einem Nutztier.
Ja.
Und das Schwein ist immer noch ein Nutztier. Und ich glaube, das lebt auch relativ gut in unserem Stall. Ich finde es sehr gut. Und wenn das dann das ganze Leben gut gelebt hat, dann kann man mit ruhigem Gewissen ein Schweinefleisch essen.
Okay. Von dem, was du produzierst, wie viel geht in etwa in die Direktvermarktung, die Hälfte herum? Oder?
Ja, von dem Stall eigentlich die Hälfte circa und der Rest dann Einzelhandel. Mittlerweile haben wir schon.
Das heißt, Einzelhandel aus dem Stall außer gehst du auch in ein Qualitätsprogramm im Einzelhandel und das ist das Tierwohl.
Tierwohl 100, ja.
Neben dem Stall, neben der Fütterung, habe ich gesehen, ihr schaut auch bei den Tierrassen, dass du da andere Rassen einsetzt. Ja. Warum bist du auf die Idee gekommen? Die normale Kreuzungsvariante ist Edelschwein-Landrasse
Maultrain.
Ja. Und in deinem Fall, was hast du alles?
Wir haben gedacht, die Geschichte vom Tierwohl, da kannst du einmal an Konsumenten erzählen. Aber nachhaltig muss man irgendeinen Unterschied schmecken. Und da haben wir gedacht, müssen wir die Rassen oder die Fleischqualität noch verbessern. Und das haben wir schon vor 10 Jahren mit unserem Ferkelchen voran, haben uns da abgeredet, dass wir einen Turok einkreuzen.
Turok ist ja eine Rasse, die ein bisschen näher Marmorierung ist.
Ja, intramuskuläres Fett, ja.
Steht auch für Fitness.
Ja, genau, Turok. Robust.
Robust,
ja.
Fruchtbarkeit ist
ja, hoch, genau.
Turok. Verhalten ist auch ein bisschen ruhiger, oder?
Nein, gerade im Gegenteil. Er ist ein bisschen quirliger. Also, die sind ein bisschen aufgeregter, aber gute Tageszunahme, muss ich sagen. Also, sie sind immer eigentlich vorne dabei bei der Partie. Aber auch fetter.
Der Turok kommt über den Eber rein, oder?
Ja, richtig.
Männlich Eber.
Und die Sauen ist, die Zuchtsau ist Edelschwein, ja.
Ja, okay.
Aber da haben wir schon mal den ersten Unterschied erkannt, dass wir da in der Fleischqualität uns schon sehr verbessern.
Mhm.
Und dass wir das auch in die Gastronomie gleich mal weitergeben haben. Und dass da schon etliche Betriebe, die wir so auf Qualität setzen, schon nur mehr jetzt eigentlich Turok kommen wollen.
Okay.
Ja.
Und dann hast du Schwäbisch.
Ja, da haben wir noch einen Verraten, der aus Schwäbisch Halmal Turok. Haben wir gedacht, das Fleisch ist schon ein bisschen dunkler, eher Richtung Kalbfleisch hin.
Mhm.
Da haben wir gedacht, dass man
stärker marmoriert natürlich.
Ja, das genau.
Da fast ein Spezialprodukt draus machen.
Ja, oder? Genau. Und da machen wir dann verschiedene Produkte, Prosciutto aus dem Schinken oder die Tomahawk Steaks. Und da haben wir wieder andere Kunden suchen müssen für das Produkt. Und das ist ja das Spannende bei uns. Wir sehen dann das Fleisch, wenn es geschlachtet ist, im Hagel. Und was mache ich aus dem dann? Und da gibt's dann, muss man das jeden Teil auch das Produkt machen. Und das,
und ja. Wer kann das bei? Hast du das?
Ja, mittlerweile bin ich überall dabei. Ich bin in der Wurstrei beim Zerlegen.
Okay.
Ich gebe dann schon die Mitarbeiter weiter, was man dann aus dem, wie man es zuschneidet oder was man dann machen kann. Aber das ist dann, wenn man das dann am Handel oder die Industrie vermarktet, ist es dann schwierig, ne? Das wird dann nicht honoriert, außer die haben eine eigene Qualitätslinie für das. Aber wenn man.
Produzieren selber zum Beispiel.
Ja. Dann haben wir das Iberico einzeln versucht. Ist halt
Iberico ist jetzt eine Rasse, wo kommt die her?
Das ist eine spanische Rasse.
Okay.
Und da gibt's, wir haben mit der Reinrasse Iberico probiert.
Sehr
kost,
fest.
Ja, das Ferkel kostet auch 300 Euro, das Doppelte von einem anderen Ferkel.
Mhm.
Aber das ist zu fett, muss ich sagen. Ich meine, die Fleischqualität ist top. Es bleibt, der Muskel ist sehr klein. Aber da muss man halt, haben wir sehr viel Speck. Aber von der wirtschaftlichen Seite ist das
schwierig. Frisst mehr nicht, und
ja, genau.
Fett.
Mhm. Die Futterverwertung ist schlecht.
Mhm.
Also da wird dann wirklich ein Jahr alt im Stall mindestens. Und ja, ich sage, und das Fette muss man halt dann auch vermarkten können einmal. Ne?
Ja.
Aber Schwäbisch Hall, sage ich, Turok und Betrein Edelschwein.
Als Mutter.
Ja, genau. Also die Linien passen sehr gut. Aber da muss man dann wirklich für jedes Produkt, auf jedes Schwein eigenes Produkt machen. Ne?
Und das hast du geschafft?
Ja, das haben wir mittlerweile zusammengebracht, ja.
Gut, ja. Gratuliere ich dazu. Ich bin da vorbeigegangen, draußen hängt ja da in deiner in deinem Verkaufsladen ein Schinken.
Ja.
Also da probiert sie ja auch, oder?
Ja, das war der erste Durchgang, also der ist jetzt 1,5 Jahre alt. Das hat sich dann sehr gut bewährt, also im Knochen gereift, ein Jahr ungeräuchert. Okay. Und mittlerweile haben wir da jetzt schon etliche gekriegt fürs nächste Jahr zu Weihnachten, wird das wieder. Das kann man eigentlich nur im Winter produzieren. weil es dann die erste Zeit kühler halten muss und im Sommer kann man es dann schon in den Reiferaum geben, wo eine höhere Temperatur
das
heißt, entsteht.
In der ersten Zeit haltest du das in der freien Natur in der Anführungszeichen?
Nein, oder zuerst im Reiferraum? Gekühlt, also gekühlt? Es wird trocken gereift,
gesalzen
und okay. Dann trocken gereift im kühlen Bereich. Und
mit wie viel Grad ist man da ungefähr?
Zuerst 2 bis 4 Grad im Suhrraum und dann im Kühlbereich auch so bis zu 10 Grad. Okay. Und im Sommer soll es dann richtig wärmer werden, damit ein bisschen Süße entsteht im Fleisch und das Aroma richtig rauskommt.
Wo hast du das her gelernt?
Also das ist voll Erfahrung, Praxis. Oder? Nein, Verkostungen, also wir machen auch viel bei Prämierungen mit.
Okay.
Und das war eigentlich unser größter Lernprozess. Wie wir das erste Mal eingereicht haben, sind wir mit allen Produkten ausgefallen wie Ansa. Und dann haben wir die Rückmeldung eigentlich gekriegt. Selber glaubt man immer, man hat ein gutes Produkt. Aber wenn das dann andere Leute oder Fachleute bewerten und du kriegst direkt eine Rückmeldung, was passt nicht, und dann wirst du aufmerksam und dann kannst du verbessern. Mhm. Also und das ist, finde ich, sehr also wichtig.
Diese Prämierung ist eine
gute Geschichte, total. Oder? Und wir schicken auch immer viele Produkte ein, meistens halt neue Produkte, wo wir nicht wissen, wie das ankommt und was passt nicht. Und durch die Prämierungen eigentlich kriegt man dann schon ein super Feedback und da kann man sich dann immer verbessern. Und auch bei Reklamationen, den muss man immer lernen. Man wird immer hin und wieder was falsch machen, es kann immer was passieren, weil jeder, der was tut, kann was falsch machen.
Ja, aber man muss fast lernen, ja.
Ja, genau, nur wenn man einen Fehler zweimal macht, ist schlecht. Und einmal ist gut, oder kann passieren, aber zweimal einen kleinen Fehler sollte nicht passieren, ne?
Ja. Du bist ja schon fast der Weinbauer damit, oder? Weil die sind ja da auch sehr innovativ unterwegs.
Ja, nein, das will ich nicht sagen. Ich meine, vom Marketing her sind die uns halt weit voraus.
Ja, aber du lernst.
Ja, genau. Also den kann man voll abschauen, ne?
Ja.
Oh, ja. Und das Jammern ist eher bei den Schweinebauern, muss ich sagen. Mhm. Aber die Weinbauern, die können immer aus dem Schlechten was Gutes machen. Also der Glasl
ist immer halb voll. Ist immer voll.
Ja, ja.
Oder halb voll.
Ja, und uns ist halb leer. Ja, richtig. Ja,
genau.
Ja.
Jetzt sind wir noch ein bisschen beim Konsumenten, vielleicht auch zum Schluss. Man hört ja jetzt heutzutage relativ viel, wir brauchen alles Tierwohlstallungen. Wie realistisch ist das Bild? Erstens, von der Konsumenten, geht er den Weg mit?
Ja.
Ist er bereit zu bezahlen? Wann wäre er es bereit? Wie würdest du, weil du vorher über die Politik geredet hast, was würdest du als Politiker machen, wenn du diesen Bereich entwickeln willst, mitbegleiten willst? Wir wollen ja österreichisches Fleisch am Teller haben bei unseren Konsumenten, weil wir wissen, dass wir uns bemühen.
Ja.
Das wollen wir, also 100% Eigenversorgung.
Ja.
Da sind wir im Schweinebereich in dem Bereich herum, also nicht wesentlich drüber.
Ja.
Und wenn wir es nicht selber produzieren, kommt es von irgendwo anders her, wo wir nicht wissen, wie es produziert wird.
Genau,
und wir wissen eh, wie es teilweise produziert wird.
Ja.
Wie würdest du den Bereich entwickeln, wenn du es politisch steuern könntest oder politisch oder gesellschaftlich?
Ja, es muss ja schon mal bei der Kommissionierung, also beim Bau, da müssen sie mal die Landwirtschaft unterstützt werden, weil ich sage momentan, du stehst allein im Wald.
Das heißt, du hast viel Auflagen zu erfüllen, viel Gutachten zu liefern, damit du überhaupt einen, selbst wenn es ein innovativer Stall ist, ein Tierwohlstall, ein emissionsarmer Stall, tut man sich schwer.
Ja, genau.
Das ist einmal, die Gesellschaft redet sehr stark hinein, oder?
Ja, so ist es, ne? Und ich meine, jeder will das Fleisch schon, wie gesagt, aber ein Stall nicht vor der Haustür, ne? Mhm. Der Stall muss immer irgendwo sein. Und wir haben halt, wir sind sehr verstreut, muss ich sagen. Die Ortsgebiete sind verstreut. Da ist schwer, einen Platz zu finden. Da sagst du, du hast, was nicht, einen Kilometer rundherum kein Haus oder wie. Man, mit dem Stall hat man es jetzt ja gesehen, dass die Emissionen sind ja um 85% reduziert worden gegenüber einem Herkömmlingssystem. Mhm. Besser fast wie ein Luftwäscher, ne? Mhm. Weil ein Luftwäscher bringt ja eigentlich nur der Nachbar was. In unserem Stallsystem hat das Tier was davon, der Bauer und der Anrainer. Ne? Mhm. Und das sind ja keine nachhaltigen Kosten, ne? Außer die Investitionskosten.
Ja. Also aber, Strom zum Beispiel.
Ja, sicher. Und da haben wir jetzt schon einmal wirtschaftliche Daten und mit den Daten muss man jetzt einmal weitergehen für nächste Bauvorhaben. Und die müssen dann wirklich auch von denen berücksichtigt werden. Ne? Wenn er sagt, ihr baut jetzt auf 300 Meter zu wie und dann sieht man, nach 15 oder 20 Meter habe ich kaum mehr Emissionen dort. Ne? Nur wenn das jeder Bürgermeister oder jeder Bezirk anders auslegt, dann werden sie die Bauern schwer tun, das umzusetzen. Und es sind die Fülle bereit, dass was machen werden. Man muss immer einen Abnehmer haben, einmal voraus.
Das will jeden. Das ist das zweite Thema, oder?
Ich meine, da ist
du hast ja selber da was aufgebaut.
Ja.
Wenn ich jetzt da, unter Anführungszeichen, normal vermarkte, wie schaut's da aus?
Ja, ich sage, wenn man da jetzt keinen fixen Vertrag mit irgendeinen Handelsketten oder, ich meine, über die Stereoplite ist das ja engagiert und versuchte, alle, das zu vermarkten, nicht? Aber man hat trotzdem als Sicherheit, das haben wir jetzt auch gemerkt bei dem bei den Fußspalten, wie sie das gekippt haben. Mhm. Das war das Schlimmste, was passieren hat können, weil jetzt sind die Bauern ja noch unsicherer. Jetzt. Was zu bauen, du weißt ja nicht, wie lange halt mein Projekt nicht. Das kann in 15 Jahren wieder gekippt werden.
Ich habe keine Planungssicherheit, ja, wenn ich einen Stall baue.
Ja, ich brauche mindestens.
Was ist nicht mit Gewissheiten.
Ja, genau. Ich brauche 15, 20 Jahre.
Um das
zu ja, genau, das richtig. Ja. Mhm. Und die Planungssicherheit braucht man mal. Ne? Ja, jeder Industriebetrieb hat, das ist nur ein landwirtschaftlicher Betrieb. Man kann in 5 Jahren wieder die Lüftung nachrüsten oder muss eine Luftwäsche aufbauen oder weiß ich, was da für Ideen daherkommen. Ne? Mhm. Aber ich sage, die Politik muss da mal eine Planungssicherheit herstellen. Die Vermarktung kann die Politik nicht machen. Mhm. Und dann, wenn der Bauer sagt, oder wir sind uns sicher, dass das Projekt 15, 20 halten kann, und dann braucht man einen Zugang zum Einzelhandel oder zur Industrie oder wo immer, wer das vermarktet. Ne? Aber ohne der Sicherheit wird das eine schwierige Geschichte.
Was würdest du einem Bauern mitgeben auf den Weg? Einen Schweinebauern, der jetzt da sozusagen jetzt einmal in Warteposition ist?
Ja.
Was kann der von dir lernen?
Ja, ich sage, wenn er glaubt, dass das Stall an Land geht, dann ist es falsch. Er muss sicher mehr Zeit investieren in den Stall. Für die Tierbeobachtung ist es schwieriger. Da muss man schneller reagieren bei Wetterumschwünge, also wie in einem anderen Stallsystem. Aber wenn er, ich sage, zu dem steht und es haben will, dann funktioniert es. Ne? Mhm. Mhm. Und wenn er dahinter steht, dann sage ich, dann muss es angehen. Aber ich sage, wichtig ist der Absatz. Wo gehen die Tiere hin und habe ich meine Sicherheit? Ne? Mhm. Bei uns über die Direktvermarktung mittlerweile auch ein paar kleine Fleischhocker und in Zukunft auch Einzelhandel. Glaube ich, dass wir unsere Tiere vermarkten können. Aber es war jetzt gerade in der Zeit der Inflation, ist es noch schwieriger. Mhm. Vor 2, 3 Jahren hätte sich da jeder drüber traut, aber jetzt merkt man, wir haben in der Gastronomie, früher haben sie halt auch sind sie auf die Teilprodukte aufgesprungen, mittlerweile ziehen sie auch ein bisschen zurück, hohe Betriebskosten, Personalschwierigkeiten. Mhm. Und du wirst oft, wenn du zum neuen Betrieb hingehst, stellst du ein Projekt vor und sagst, wow, super, alles Tierwohlschweine. Und wenn es dann um die Preisverhandlungen geht, dann kommt man mit zwei anderen Preislisten daher und vergleicht die wieder mit konventionellem Fleisch. Ne? Mhm. Mhm. Und das finde ich, dass da noch schon noch viel das Arbeit dahintersteckt.
Herkunftskennzeichnung ist schon ein wichtiges
Thema. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da wäre es auch wieder wichtig, dass alle die haben müssen. Ich meine, manche machen es schon, ja. Aber der steht jetzt wieder im Wettbewerb ungleich zum anderen. Mhm. Der andere holt sein Fleisch aus der Industrie oder wo immer her. Ja. Und der kauft jetzt regional ein. Sein Schnitzel kostet dann 16 Euro und das andere 12 Euro. Mhm. Und der Konsument, jeder schaut nicht, was herkommt. Und er sagt, bei dem ist es teurer wie bei ihm. Mhm. Und die werden dann froh, wenn alle das offenlegen müssen. Ne? Mhm. Ja. Darum gehören die, was es jetzt schon machen, noch mehr fair vorkommen, finde ich. Mhm. Dann müssen die anderen ja automatisch nachziehen, weil irgendwann während die im Bedrängnis stehen, wenn der Konsument immer fragt, wo kommt das Fleisch her, oder da müssen sie ja mal nachlegen, weil sonst wird das ja letzte Betrieb werden. Ne?
Wo nimmst du deine Energie her?
Von der Familie. Ja. Ja, nein, es ist schon wichtig, ja. Auch, dass er die Frau und die Familie mitzieht. Also bei uns war es am Anfang, ich habe 4 Brüder und die haben uns am Anfang also sehr unterstützt, muss ich sagen. Es hat früher, war das halt so bei der Landwirtschaft. Jeder ist schulgegangen, aber in der Freizeit hat jeder daheim ein bisschen mitarbeiten müssen. Mhm. Und gerade beim Anfang ist es wichtig, dass du nicht viel fremde Leute hast, dass du es mit eigenen Mitarbeitern schaffen kannst. Ja, und dann, wie gesagt, die Frau ist auch ein Quereinsteiger, hat in der Landwirtschaft gar nichts im Hut gehabt.
Du schließt jetzt der Kreis wieder am Anfang, hast gesagt, Hafendorf,
ja, genau.
Der Rektor hat gesagt, ja. Du hast wickeln gelernt, du hast kochen gelernt,
ja.
Und du hast auch reden gelernt, vielleicht auch mit außerlandwirtschaftlichen Frauen zum Beispiel.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, auch wichtig, oder?
Ja, genau. Ja, ihr Traum war es nicht, dass sie einen Bauern heiratet, aber ihre Ausbildung ist für unseren Betrieb sehr wichtig. Sie hat die Hack gemacht, macht jetzt auch die Buchhaltung und viele andere Arbeit, das Geschäft und Bestellung, also alles rundherum. Ja, und sowas geht nicht gemeinsam, nicht? Wenn einer glaubt, dass er das allein machen kann, die Frau macht einen anderen Beruf, dann legen sie sich selber irgendwann an, weil immer bist du nicht gut drauf, du kannst krank werden und gerade in dem Bereich, wo es Tiere gibt, Vermarktung und also du musst der ganze Betrieb zusammenhalten, nicht? Weil sonst, weil ich sag, die Stunden darf man da nicht zahlen. Wenn man das jetzt nicht gern macht, also dann wird das nie funktionieren. Ne? Mhm. Weil es gibt dann wieder die Hauptarbeitszeiten, wie jetzt Ostern waren oder Weihnachten oder es kommt auch vor, dass im Wochenende, wenn die Grillereien sind im Sommer und du hast deine guten Kunden, dann wirst du ja auch versorgen. Nicht? Und wenn du Fleisch da hast und der ruft dich an, dann wirst du ihn auch liefern. Nicht? Kommt nicht oft vor, aber mittlerweile haben wir mit unseren Wirte oder Kunden irgendwie Freundschaft aufgebaut. Mhm. Wir sind in Corona-Zeiten zu uns gekommen, haben sich den Stall angeschaut, kommen mit den Mitarbeitern zu uns her. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass der Kölner oder dem Geschäft, die Leute, die Verkäufer auch mal die Schweinl sehen, weil, glaube ich, 90% war jetzt gar nicht in einem Schweinestall. Ja. Und wenn der dann den Konsumenten dann erklären kann, das Schwein hat Stroh und ist im Freien und dann kann er das verkaufen. Ich habe es selber schon gesehen, weil irgendein Foto, ja, das kann man gleich mal herzeigen. Aber wenn ich sage, ich war schon mal dort und er hat sich das angeschaut und das finde ich, dass das wichtig ist. Weil wir haben jetzt uns in der Landwirtschaft die letzten 30 Jahre schon ein bisschen weggesperrt, muss ich sagen. Mhm. Und das alles schon im Stillen und leise gemacht vielleicht, weil es auch wirklich keinen interessiert hat. Mhm. Und jetzt sind die Leute ein bisschen vielleicht, wie sagen, mit der Werbung ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt worden, mit dem sprechenden Schweinderl und mit der lila Kuh, mhm, dass sie jetzt viele nicht mehr wissen, wie es wirklich abläuft. Aber den muss man schon wieder dahin zahlen. Nur ist es jetzt wieder ein schwieriger Weg, weil viele sich das ganz anders vorstellen. Ne?
Ja, ja, ja. Na gut, ich möchte Danke sagen, mhm, dass wir bei dir heute da sein haben dürfen, dass du uns mitgenommen hast, dass du ganz ehrlich reinschauen hast lassen in den Betrieb. Und ich wünsche dir alles Gute, deiner Familie und in deinem Unternehmen. Also du bist der Bauer, der ein Unternehmer ist, das sieht man. Und dafür wünschen wir dir alles Gute und danke, dass wir da sein haben dürfen. Und Ihnen zu Hause sage ich Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir freuen uns, wenn Sie bei einem der nächsten Podcasts auch wieder unser Gast sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.